Sonnabend im Osten freundlich, sonst Schauer, ebenfalls bis 11 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson, heute den 13. von 15 Abschnitten. Von Jonssons Roman ist gesagt worden, es sei darin die Literatur in den Rang bedeutungsvoller Geschichtsschreibung erhoben worden. Damit steht der Autor freilich in einer gewichtigen Tradition, die vor allem für das 19. Jahrhundert in Frankreich bestimmend wurde. Stendhal hat man den Chronisten der napoleonischen Zeit genannt. Balzac, den Geschichtsschreiber der bourbonischen Restauration nach Waterloo. Flaubert hat das Bürgerkönigtum Louis Philipps beschrieben. Émile Zola schrieb die 20 Bände seiner Rougon-Macquart als Epochenbild des Zweiten Kaiserreiches. In Deutschland gehören Theodor Fontanes Berliner Romane aus der Bismarckzeit in diese Tradition, dann auch Heinrich Manns Romane des Kaiserreichs mit dem Untertan als berühmtesten Beispiel. Auch Uwe Jonsson ist ein Geschichtsschreiber und die Jahrestage sind neben allem zeitgeschichtlichen Gehalt auch ein Buch über die deutsche Geschichte eines halben Jahrhunderts. Vom Kapp-Putsch bis zum Bau der Berliner Mauer, vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Spätphase eines Kalten Krieges. In unserer Lesung bildet das Leben Heinrich Crespals den Leitfaden, an dem wir uns durch den Roman und damit durch Zeit und Geschichte bewegen. Crespal hat die 20er Jahre in England verbracht, nachdem er sich mit seiner Partei, der SPD, überworfen hat. Ausgerechnet 1933, im Jahr von Hitlers Machtübernahme, kehrt er nach Deutschland zurück, nach Jericho in Mecklenburg, wo seine Frau Lisbeth ein Kind zur Welt bringt. Gesine Crespal, die Hauptfigur und Chronistin von Jonssons Roman. Die Crespals überwintern in den ersten Jahren des Dritten Reiches, aber die passive Teilhabe an dessen Verbrechen liegt als schwere Schuld auf ihnen. Lisbeth Crespal nimmt sich in der Reichskristallnacht das Leben. Ihr Mann Heinrich arbeitet danach als Spion für die Engländer. Nach Ende des Krieges wird der Bürgermeister von Jericho zunächst von den Engländern eingesetzt, dann von den Russen in diesem Amt bestätigt. Und bei der einheimischen Bevölkerung gilt er auch als Mann der Russen, zumal er gute Beziehungen zum sowjetischen Stadtkommandanten Kaaponji unterhält. Allmählich bilden sich die ersten politischen Strukturen und Parteiaktivitäten werden spürbar, bei den Kommunisten, den Sozialdemokraten, den Bürgerlichen. Natürlich hat die Besatzungsmacht bei allem ein entscheidendes Wort mitzureden. Crespal ist ihr nicht in allen Dingen gefügig. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
22. Mai 1968, Mittwoch. Es war unter Crespals Regiment, dass die Schulen wieder Unterricht hielten. Seit dem 1. Oktober waren die verwilderten Kinder endlich beschäftigt und ein Roggenbrötchen bekamen sie in der Schule. Crespal bezog im Monat 120 Mark plus 20 Mark Wohnungsgeld für eine Arbeit von morgens bis in die tiefe Nacht. Er konnte sich mit Tischlereien nichts dazu verdienen. Er hatte weder Zeit noch Gelegenheit für Besorgungen auf dem schwarzen Markt. Er war vor einen Wagen gebunden, auf dem saß K.A. Ponti und die Rote Armee. Er hatte von dem Amt keinen Nutzen, sollte ihm der Schaden dabei gegönnt werden. Nein, Crespal wurde noch gebraucht. Als Mitte Oktober allen männlichen und weiblichen Personen im Alter von 16 bis 50 Jahren befohlen wurde, sich untersuchen zu lassen auf Geschlechtskrankheiten, mit Erlaubnis des Herrn Stadtkommandanten, war in Jericho von einem Sieg Crespals über Ponti die Rede. Es kamen ältere Frauen und brachten Mädchen unter 16 mit. Ponti war nicht eingefallen, was nun fällig war, aber dem Bürgermeister von Jericho. Es schien, als beginne nun Crespal zu führen. Wenn Jericho zum Westen gekommen wäre, die Stadtstraße wäre ein Kanal zu ebener Erde, asphaltiert, eingefasst von Kristallglas und Chrom. Auch in den ärmsten Häusern wären die Kreuzstecke ausgebrochen, ersetzt durch Schaufenster oder durch doppelglasig versiegelte Apparate, zweiseitig schwenkbar. Zwei Fahrschulen, ein Reisebüro, eine Filiale der Dresdner Bank. Elektrische Rasenmäher, Haushaltsgerät aus Plastik, Taschenradios, Fernseher. Medfessel Junior hätte den Verkaufsraum der Fleischerei voll verkachelt, in der Einfahrt der Sportwagen des Gesellen mit Überrollbügel. Zwar, bei Wollenberg könnte man immer noch Dochte und Zylinder für Petroleumlampen kaufen, Zentrifugenfilter, Kutschpeitschen, Achsenfett und jene Kette, auf die die Kuh tritt, sodass sie nicht davonlaufen kann, wenn die Bauern im Gran Turismo-Wagen zum Melken angefahren kommen. Und beim Kauf würde gehandelt, das wäre geblieben. Jericho würde zum Zonengrenzbezirk Lübeck gehören. Abgeordnete im Kieler Landtag schimpfen auf Kiel, der überlebende Adel kandidiert für die CDU. Eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein. Vielleicht würden die Höfe inzwischen nach Tonnen gerechnet, nach halben Hektar. Von Jericho über Rande nach Travemünde ginge eine Küstenstraße mit Platz für drei Autos nebeneinander. Papenbrock wäre bis 1952 von neuem reich geworden an der Verwaltung der neuen Großmacht des adeligen Grundbesitzes. Vor seinem Tode hätte er noch das Lassewitzsche Stadthaus losgeschlagen. Die Stadt würde es durchbauen, auch Stuckateure aus Hannover kommen lassen für die Girlanden unter den Fenstern. Das Haus wäre zur Hälfte Museum, zur anderen eine Höhle für Behörden. Die gutmütige SPD von Gnetz. Unter fast jede Straße hätten die Stadträte inzwischen Kanalisation gelegt. Die Ziegelei wäre verwandelt in eine Fabrik für Haushaltswaren aus Kunststoff, um Arbeitskräfte in Jericho zu halten. Peitschenlampen noch in der Bäck. Auf dem Markt nachts leuchtete ein Neonpilz an langer Stange. Das Krankenhaus wäre das Pförtnerhaus einer Klinik geworden, mit Operationssaal. Ins Bahnhofsrestaurant hätten sie eine niedrige Decke eingehängt. Die verheizten Möbel wären ersetzt durch Gelsenkirchener Barock, klimatisierte Kuchenvitrine, da wären Teppichfliesen ausgelegt. Wiederum wäre Jericho der Kreisstadt unterlegen. Die Straße nach Gnetz wäre fünfmal täglich mit Omnibussen befahren, zur höheren Ehre des Unternehmergeschlechtes Svensson. Im Kopf stünde nicht Jericho, sondern Gnetz, Rande, über Jericho. Gnetz zöge an und nehme weg. Hausfrauen, Arbeiter, Beamte, Kinogänger, Schüler. In Gnetz wären nicht nur die Filme so frisch wie in Ratzeburg oder Lübeck, in Gnetz böte die Volkshochschule Fremdsprachen, Lichtbildervorträge, Vorlesungen aus Romanen. In Jericho herrschte Missstimmung über den Neubau des Gnetzer Finanzamtes. Jerichos bestbekannte Attraktionen, ein ältliches Schwimmlehrbad der Luftwaffe und ein etwas näherer Verlauf der Grenze. Der Flugplatz Jericho Nord wäre der Flugplatz Mariengarbe, für nichts zugelassen als privates Gerät. Konkurrenz für Lübeck, Blankensee. Die Bahnen waren ja länger als 1800 Meter. Wertarbeit von 1936 obendrein. Mariengarbe, das jährliche Ziel von internationalen Sternflügen. Sportlich, privat, dicht an der Grenze und nichts als friedlich. In der Nähe von Rande wäre ein Radarhorchplatz eingerichtet. Auf der Steilküste, nicht weit von der Grenze, durch Knicks vor Einsicht geschützt. Immer noch, 1968, die alten drei Baracken der Marine an der Ostseite des kleinen Sportfeldes. Fahnenmast auf dem Platz vor der Ausfahrt, ein irre gewordener Schäferhund neben dem Schilderhäuschen. Das Geräusch der Ostsee wäre hier durch das Brummen der Motoren verdorben. An drei Ecken Schilder unterm Stacheldraht, militärischer Sicherheitsbereich, unbefugtes Betreten verboten. Mit Schusswaffengebrauch ist zu rechnen. Der Kasernenkommandant der Bundesminister für Verteidigung, Verfolgung nach Paragraphen 100 Absatz 2, 109 G. Herr de Jericho nicht. Manchmal und öfter benehmen sich die Jerichoer, als wären sie Klützer. Sperren die Stadtstraße für ausgewachsene 3 Tage, nur um Stromkabel auszuwechseln. Sollen die Touristen, die bloß an die See wollen, doch einen Umweg fahren. Der Bagger, der die Gräben aushebt, ist das neueste Muster und sein Führer kann damit so kantengenau arbeiten wie früher Heine Klapproth beim Arbeitsdienst. Das geschickte, orange gespritzte Ungeheuer wäre allerdings bei einer Lübecker Firma gemietet. Denn Gräber in Jericho würden nach wie vor mit der Hand ausgehoben. Für Amalie Kreuz wäre es zu spät gewesen. Zu Weihnachten besuchen die Familien den Friedhof. Die Blautannen, die sie mitnehmen, dürfen gestohlen sein, nicht jedoch bei einer Person, die der Verstorbenen fremd war. Das könnte übel genommen werden. Dann gehen sie nach Hause und schütten den Kühen ein zweites Futter vor, das Weihnachtsbrot. Es müssen aber alle dabei sein. Abends Gottesdienst. Brüshaver wäre doch unter der Erde, nicht auf der Kanzel. Vom alten Papenbrock wüsste man ein Grab. Crespar wollte nicht mehr. Ein anderer könnte leben. Die Fremde, die in der Apotheke nach der chemischen Reinigung fragt, würde nicht nur an das Haus gegenüber der Shell-Tankstelle verwiesen, sie bekäme auch gleich ein mündliches Gutachten über Dauer und Güte der Behandlung. Das wäre geblieben. Freunde in Wismar müssten über 65 sein, um Leute in Jericho zu besuchen. In Bad Kleinen umsteigen in den Interzonenzug nach Hamburg über Schönberg und Lübeck. Wären einander recht fremd geworden, wenn Jericho zum Westen gekommen wäre. Am 22. Oktober hatte Crespar Besuch von 2 sowjetischen Offizieren. Die waren in Jericho nicht bekannt. Es war abends, schon dunkel. Die Bewegungen der Leute um den Jeep vorm Rathaus waren ungewiss. Leslie Danzmann konnte noch erzählen, dass Crespar ohne Gegenwehr mitgegangen sei. Nicht einmal die Petroleumlampe sei umgefallen. Dann wurde auch die Sekretärin Crespars verhaftet. Ponti erließ durch Fritz Schenk seinen Befehl Nummer 24. Im Interesse der Festigung der städtischen Selbstverwaltung und der Erhöhung der Arbeitsleistung der städtischen Wirtschaft und der Einführung einer strafferen Ordnung der Stadt Jericho befreie ich Herrn Heinrich Crespar mit dem 21. Oktober 1945 von seinem Amt als Bürgermeister. 25. Mai 1968, Sonnabend. Das Verhaftungskommando behandelte ihn erst einmal wie einen Unschuldigen. Er wurde in den Jeep nicht gestoßen, sie hielten ihm geduldig die Tür auf, bis er im Dunkeln einen Sitz fand. Er wurde nicht gefesselt, sie legten ihm eine Decke über. Es gab ein Gespräch über die Kühle, über die Nähe des Winters, Frostgefahr für die Kartoffeln. Als Crespar sie bat, ihn für 5 Minuten in sein Haus zu führen, schlugen sie es nicht grob ab, eher belustigt wie jemandem, der neu ist in einer fremden Welt. Sie gaben ihm Machorka für seine Pfeife, wie einem Gast. Am Bahnhof Werli sperrten sie ihn in einen Hühnerstall. Sie entschuldigten sich bei ihm. Sie mochten nicht weiter durch die Nacht. Einer hatte einen Freund auf der Kommandantur Werlich. In der Försterei waren keine Zellen eingerichtet. Überdies sollte er von deutschem Personal nicht gesehen werden. Crespar hörte ihre Stimmen bis spät in die Nacht. Singen und Trinksprüche. Warum sollten die an einen Hühnerstall denken? Der Hühnerstall war nicht schlecht zum Schlafen. Die Decke hatten sie ihm gelassen, nur dass er sich anfangs stieß an den niedrigen Stangen und der Gestank des alten Kotes wachte an der nächtlichen Feuchtigkeit wieder auf. Ein saurer, in die Kleider dringender Geruch. Die Hinterlassenschaft von 3 Generationen Huhn. Dennoch fanden die Sowjets ihren Gefangenen am Morgen schlafend. Sie fuhren nun weiter in einem stinkenden Jeep, von Regen eingesperrt mit dem Geruch. Und sie machten alle Späße, die ihnen einfielen, zu Huhn und Hahn. Krespal bekam einen Klumpen Brot, einen Schluck Wodka, Machorka, wie ein Genosse unter anderen auf einer Ferienreise. Nur dass er allein das Ziel nicht kannte. Das Ziel waren die Keller unter dem Landgericht Gnez. Seine Begleiter nahmen Abschied mit aufmunternden, zwar vorsichtigen Schulterschlägen. Seitdem meinte Krespal, dass in der Roten Armee eine Haft nicht als Schande galt, allenfalls als ein Pech. Es kann jedem passieren. Viel Glück wünschten sie ihm. Damit begann die erste Phase. Der Gerichtshof lief wie eine Maschine. Die verlangte von den Angeklagten wie den Anklägern Trab und Schritt und aus dem Stand Galopp. Krespal konnte seinen Fallführern das nicht einzeln übel verdenken. Einer kam ihm militärisch vor, der andere als ein Fachmann für Buchprüfung. Die wechselten einander ab. Sie waren auf seine Sache vorbereitet. Die Akten aus dem Rathaus von Jericho hatten sie auf dem Tisch. Und anfangs sollte Krespal jeden Vorgang nur nacherzählen. Fand eine Geschichte schließlich gefallen, durfte er sie nochmals abzeichnen. Sie sahen ihm dabei nicht mit Behagen zu. Sie hatten eher Gegenwehr erwartet, als dass er sich ein Urteil nach dem anderen unterschrieb. 4. Juni 1968, Dienstag. Krespal war noch nicht 20 Monate gefangen. Er wünschte sich einen Prozess. Wohin auch immer. Er wollte nun weiter als bloß bis zum nächsten Tag. Den Winter verbrachte er nicht in jener Baracke, von der er sich Wärme zumindest in den Morgenstunden erhofft hatte. Von Dezember 1946 an wurde er unter einem festen Haus gehalten. Das dachte er sich aus als das Arsenal in Schwerin. Nass waren die Keller, aber nicht vom Schweriner Pfaffenteich. Die Aufgabe war eine zweite Beschreibung seines Lebens. Viel brachte er nicht zustande, denn wenn in die Zelle laufendes Wasser über Nacht gefror, wie sollten da seine Finger wieder den Bleistift lernen? Auch machte ihn das von einem Bodengitter grau gehackte Hoflicht von neuem ein wenig blind. Die erste Fassung der zweiten geriet ihm recht tabellarisch, sodass er viel geschlagen wurde. Er rechnete es als Glück, dass kaum je das Fleisch aufplatzte. Er hatte inzwischen zu lange von Suppe gelebt und gehungert, als dass er seinem Körper das Heilen offener Wunden zutrauen mochte. Er begriff, dass seine unsichtbaren Oberen nicht auf einer raschen Ablieferung bestanden, sondern auf einer vollständigen. Das enthielt ihm schon die Kinderjahre vor. Geboren 1888 als Sohn des Gutsstellmachers Heinrich Krespal und seiner Frau, der Tagelöhnerstochter Bertha, geborene Niemann, wurde ich zu Ostern 1900 bei dem Tischlermeister Redebrecht zu Malchow, Mecklenburg, in die Lehre gegeben. Die waren sämtlich tot. Jedoch mochte es noch die von Hases geben, die nicht nur dem 5-jährigen Hütejungen Krespal erinnerlich waren, auch dem 31-jährigen Mitglied des Warener Streikrates, der bei denen Waffen für den Putsch des Landschaftsdirektors Kapp ausgegraben hatte. Was jene Familie mit kranken Gutsarbeitern anstellte, er wusste es nicht erst seit dem Tod seiner Mutter. Er war ganz zufrieden, dass solche Leute aus Mecklenburg verjagt waren, auf die andere Seite der Elbe. Sie in Person anzuzeigen, ging ihm gegen den Strich. Das riss ihm solche Lücken in seinen Rechenschaftskalender, Dafür bekam er Stöße mit dem Gewehrkolben in die Nieren, wenn ein Jahr im Vernehmerzimmer mangelhafte Zensuren bekommen hatte, ins Genick, wenn die Note ungenügend ausgefallen war. Die jungen Kerle im Dienst des MGB kannten das ungefähre Ausmaß der verordneten Behandlung, nicht jedoch den täglichen Grund davon. So schienen sie ihre Schutzbefohlenen in den Kellergängen lediglich anzutreiben. Leidenschaft war kaum je zu spüren. Es brauchte nicht Hass, einen Häftling da wachzuhalten. Das besorgten die Lastwagenmotoren, die während der Verhöre Hofkonzerte abhielten, 4 Nächte lang eine Kreissäge. Am Tage waren die schriftlichen Arbeiten fortzusetzen. Ende Februar kündigten sie eben den Vertrag. Er wurde mit allen Sachen auf Transport gerufen. Sachen hatte er seit dem letzten Umzug nicht besessen. Er trat in die Versammlung auf dem Kasernenhof wie einer, der will nur bis zum Abend spazieren gehen. Die Überführung ging zu Fuß, in Kolonnen ruppiger Männer, die erst wenige Tage verhaftet waren und die Befehle der Begleitmannschaft in geradezu preußischem Zeremoniell ausführten. Aus Neugier nahmen sie sich des dösigen Alten an, hielten ihn am Arm, weil er die Füße taumelig setzte. Bald gaben sie ihn auf, denn er konnte auf Fragen nach seinem Fall nur antworten, ich weit nicht. Der redete trödelig, dem rissen die Sätze entzwei, auch am Kehlkopf mochte er was haben. Ich bin 58, sagte der, vielleicht weil sie ihn Opa genannt hatten. Aber doch eher vor sich hin, und sie legten für den wunderlichen, zerlumpten Kerl zusammen zu einer Zigarette. Es war sein erster Tabak seit 11 Wochen. Ihm wurde zumute wie in den australischen Träumen, so dass er später nicht für sicher wusste, ob der Marsch denn wahrhaftig von Schwerin abgegangen war. Nebenbei waren seine Augen nicht gesund. Bei Rabensteinfeld ging ihm die Richtung der Reise auf, und wenn die anderen an den Straßenkreuzungen fluchten über unverändert Osten, konnte er an eine Veranstaltung für ihn allein glauben. Denn der Weg durch Kriwitz, er sollte ihn erinnern an etwas, ein Versprechen womöglich. Er fand es nicht. Bei Mestlin sollte ihm etwas einfallen. Es plagte ihn noch 10 Kilometer weiter. Dann erkannte er es als die Abzweigung nach Sternberg und Wismar und Jericho. Von nun an versäumt. Hinter Karow quälte ihn, dass er die Gleise nicht erkennen konnte, die doch links der Straße liegen mussten, als sei er auf dem falschen Weg. Dem Anblick von Alt-Schwerin traute er widerwillig. Da fehlte etwas am Bahnhof. Der Krebssee machte ihn irre. Endlich sah er die Windrose an der flügellosen Mühle vor der Stadt und musste sich länger nicht wehren. Sie zeigten ihm noch einmal Malchow. Hier liegt 5 Eichen. Das Sanatorium. Bräunlich und geradlinig liegt es mit seinen Baracken und seiner Hauptwache inmitten der weiten Ödflächen, die mit matschigen Lattenrosten, Stacheldrahtgängen und gedrungenen Wachttürmen ergiebig ausgestattet ist. Über seinen Pappdächern ragen tannengrün, massig und weich zerklüftet, die Berge am Lindental und dem Tollensee-See Himmel an. Und weithin sichtbare Tafeln am Zaun unterrichten den Freund der Landschaft in russischer und deutscher und englischer Schrift. Verbotene Zone, Eintritt verboten. Es wird geschossen. Nach wie vor leitete die Rote Armee die Anstalt. Angetan mit ordensgeschmücktem Blouson, das weit über die bauschigen Breeches fällt, den Kopf unterm erdfarbenen Krätzchen erhoben, das Schnellfeuergewehr in Vorhalte, treibt der Armist den Häftling über die Lagerstraße voran. Von Wissenschaft gehärtet und mit belustigter Verwunderung hält er auf kurz angebundene und verschlossene Art die Patienten in seinem Bann. Alle diese Individuen, die zu schwach, sich selbst Gesetze zu geben und sie zu halten, ihm ausgeliefert sind mit Leib und Bewusstsein, um sich von seiner Strenge stützen lassen zu dürfen. Es dauerte bis in den frühen Sommer, bis Crespal zu sich kam. Er war wütend bedacht, es zu verbergen. Er hielt sich allen Ernstes für Mulch, angegangen, für abgerückt aus der Welt und daneben gesetzt. Er suchte im Lager nach den Häftlingen, mit denen er von Rabensteinfeld gekommen war. Er wusste kaum noch ein Gesicht. Unter 12.000 ist arg suchen. Aus der Baracke wurde die Belegschaft nur getrieben, wenn die operative Gruppe der Lagerleitung mit den deutschen Kapos zum Filzen der Lagerstätten anrückte. Er fand keinen aus diesem letzten Stück Vergangenheit. Denen allen hatte noch ein Weg wohin bevorgestanden. Er war hier abgestellt, endgültig ausgeschieden. Die Kapos warfen beim Filzen nicht nur die Lumpen durcheinander, sie kippten auch Bettstellen um. Die Häftlinge stritten für Stunden um beschlagnahmte oder verwechselte Besitztümer. Crespal konnte dazusehen. Bei der Verteilung der Suppe musste er warten, bis ihm einer das eigene Geschirr zuschob, verächtlich wie einem kranken Hund. Dann war der Kessel oft leer. Dennoch musste er für das Laien mit Abwaschen bezahlen. Einen Napf für sich selbst hätte er bald gehabt, wäre nicht auch für die Erlaubnis zur Arbeit zu bezahlen gewesen. Was er am Leibe trug, galt nicht mehr als Handelsware. Er meldete sich gleich, als die deutschen Kapos Ersatzleute brauchten fürs Latrinenkommando. Er musste vor den wohlgenährten Vertretern der Sowjets 10 Meter Paradeschritt aufführen, mit dem zackig gebrüllten Ruf: »Ich bin ein altes Nazischwein und will Scheiße tragen.« Die Arbeit bekam er doch nicht. Er wollte für gut ansehen, dass ihm so der Gestank erspart war. Ihm ging bald auf, dass die anderen Häftlinge von ihm abrückten, so wenig da Platz zum Rücken war, denn er stank. Er hatte zu lange im eigenen Dreck gelegen, bewusstlos oder schlafend, was immer das gewesen war. Nun konnte er sich gegen die Flöhe und Läuse nicht wehren. Heißes Wasser hatte einen Preis. Er hätte ihn erlegen können mit Auskünften über seine Bettnachbarn. Er wusste nicht einmal Bescheid. Die Kapos überstellten ihn den Sowjets wegen nächtlichen Verlassens der Baracke, aus der sie ihn nächtens geholt hatten. Vom Karzer hatte er Alleinsein erwartet. Er war da eher enger mit anderen zusammengepfercht als in der Baracke, nur eben im Dunkeln und ohne Essen. Eben weil eine Vogelscheuche heilere Fetzen trug als er, meldete ein Kapo ihn wegen Vernachlässigung bei den Sowjets, von denen musste er augenblicks 5 Schritte zurücktreten. In der Kleiderkammer dann waren die Kapos ohne Zeugen und konnten ihn sehr lange mit Prügeln triezen, bis er das Gewünschte aufsagte. »Als alter Nazi-Scheißer gehe ich am Krüppelstab. Die Hosen voller Scheiße, geh ich ins Scheißegrab.« Das deutsche Verwaltungspersonal machte sich eben auch noch Gedanken dazu, dass an Kleidung nur die der Verstorbenen auszugeben war. Er behielt aber sein altes Hemd und spülte die Eiterplacken aus dem Fremden. Nach der 3. Wäsche konnte er dafür das Unterteil einer Fischdose eintauschen. Angerostet zwar, aber heil. Fielen die Kapos über einen Häftling her, machten die anderen sorgenvoll Platz, nur nahm sich das hilfreich aus, als wollten sie es den Schlägern bequem machen. Was immer da zu lernen war, Crespal mag sich das Falsche ausgesucht haben.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die 13. Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22:30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Heute mal tief eingetaucht in die Farbe Blau und in die Blue Notes. Im Fenster nach Europa heute der Sänger Kurt Elling und die Band Super Blue beim Leicester Tiet Festival in Spanien. Unser Album der Woche stammt vom jungen amerikanischen Vibraphonisten Joel Ross und heißt New Blues. Und auch beim Organisten und Pianisten Larry Goldings ist die Anzahl der blauen Noten hoch. Allerdings ist er eng mit dem Pianisten Hans Greuner befreundet, der das Blaue im Jazz gar nicht mag. Hans Greuner, nie gehört? Klären wir gleich auf. Hier kommt jetzt aber erstmal Larry Goldings zusammen mit dem Gitarristen John Scofield. Ich bin Sarah Seidel und sage herzlich willkommen. Thank you.